Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 17 und 18 der 39. Sure, der Sure Somar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra. Fabashshir 'ibad. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam anweisen, denen, die einzig und allein Gott anbeten, Erfreuliches zu verkünden. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Denjenigen, die es mieden, Götzen anzubeten und sich stattdessen Gott zu wandten, ist frohe Botschaft. Verkünde die frohe Botschaft also ihnen, die mich, Gott, anbeten. Sie, die die Reden hören und die Besten davon befolgen, sind diejenigen, die Gott auf den richtigen Weg führte und die verständig sind.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 5. September 2022, gleich dem 14. Schahribar 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Das Regiment Aso. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Einigung über Wiederbelebung des Iran-Abkommens hängt vom politischen Willen des Westens ab. Europa braucht dringend iranisches Öl in einer Zeit steigender Gaspreise. Syrien, westliche Sanktionen gegen Teheran und Damaskus, abscheulichste Art von Terrorismus. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Einigung über Wiederbelebung des Iran-Abkommens hängt vom politischen Willen des Westens ab. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums gab an, eine Einigung über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 hänge vom politischen Willen des Westens ab. Auf einer wöchentlichen Pressekonferenz am Montag sagte Nasser Kanani, Teheran habe verantwortungsbewusst gehandelt, um eine Einigung zu erzielen, die die nationalen Interessen des Landes sichert. Er sagte, Iran habe der EU seine Meinung zur Reaktion der USA auf den Textentwurf der Europäischen Union für die Wiederbelebung des Abkommens vorgelegt. Teherans Antwort war logisch und konstruktiv, sagte er und fügte hinzu, wenn die andere Seite den politischen Willen hat und konstruktiv handelt, wird eine Einigung möglich sein. Er stellte fest, dass der Erhalt von Garantien von der anderen Seite bei den Gesprächen in Wien ganz oben auf der Tagesordnung des iranischen Außenministeriums gestanden habe. Teheran hat nach überprüfbaren Garantien gesucht, dass die anderen Parteien ihre Verpflichtungen nicht erneut verletzen werden. Der Sprecher merkte an, dass Iran Garantien wünsche, dass keine weiteren Sanktionen verhängt werden, nachdem sie aufgehoben wurden, um die wirtschaftlichen Interessen Teherans zu schützen. Die Islamische Republik wird auch Garantien dafür, dass die internationale Atomenergiebehörde das Atomprogramm des Landes nicht politisiert. Unterdessen gab der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell an, er sei weniger optimistisch, eine schnelle Einigung über die Wiederbelebung des von den USA 2015 aufgegebenen Nuklearabkommens zu erreichen, werde aber die Konsultationen mit allen Seiten des Abkommens fortsetzen, insbesondere mit den Vereinigten Staaten. Als Reaktion auf Borrells Äußerungen sagte ein Berater des iranischen JCPOA-Verhandlungsteams, der Grund für die aktuelle Situation seien die Verstöße westlicher Länder gegen das Abkommen und die Sanktionen, die sie Iran auferlegt haben, und kritisierte den EU-Beamten dafür, dass er diese Tatsache vergessen habe zu erwähnen. Europa braucht dringend iranisches Öl in einer Zeit steigender Gaspreise. Der iranische Ölminister Javad Oji erklärte, dass Europa in diesem Winter dringend Öllieferungen aus Iran benötigen wird, da die explodierenden Erdgaspreise auf dem Kontinent viele Verbraucher bereits dazu veranlasst haben, auf rohölbasierte Brennstoffe umzusteigen. OG sagte am Montag während eines virtuellen Treffens der globalen OPEC plus Ölproduzenten, dass die Stückpreise für Erdgas in Europa den Gegenwert von 400 US-Dollar pro Barrel Öl erreicht hätten, was viele dazu zwinge, über die Verwendung von Öl als billigere Alternative nachzudenken. Dies ist eine Tatsache, dass steigende Gaspreise auf dem europäischen Markt die Verbraucher dazu drängen, Öl und Ölprodukte zu verwenden, und es wird sehr wahrscheinlich sein, dass die Nachfrage nach Rohöl auf dem Kontinent steigen wird, wurde er von IRIB News zitiert. Oji sagte, dass der globale Energiemarkt dringend mehr Öl- und Gaslieferungen aus Iran benötige, da die Verbrauchernationen darum kämpfen, eine große Brennstoffkrise im Winter zu vermeiden. Er hob hervor, dass Iran voll und ganz bereit sein wird, diese erhöhten Lieferungen zur Verfügung zu stellen, wenn das Land von den amerikanischen Sanktionen befreit wird. Wir sind bereit, unserer Rolle bei der Versorgung mit Rohöl und Ölprodukten gerecht zu werden und zur Förderung der globalen Energiesicherheit beizutragen, ohne Politik zu machen und jede politische Nutzung von Energie zu vermeiden, sagte der Minister. Ölmarktanalysten sagen, dass ein Erfolg in den laufenden Gesprächen zwischen Iran und den Weltmächten zur Wiederbelebung des JCPOA eine globale Energiekrise lindern kann, die durch die Coronavirus-Pandemie verursacht und durch den Krieg in der Ukraine verschlimmert wurde. Einem Bericht aus Deutschland zufolge sind am Montag tausende Menschen in Leipzig auf die Straße gegangen, um gegen die steigenden Lebenshaltungskosten inmitten der steigenden Inflation in dem europäischen Land zu protestieren. Deutschland hat mit explodierenden Energiepreisen zu kämpfen, die durch den Krieg in der Ukraine angeheizt werden, der sich nun in seinem 7. Monat befindet. Syrien. Westliche Sanktionen gegen Teheran und Damaskus. Abscheulichste Art von Terrorismus. Der syrische Außenminister Faisal Maqdad hat die einseitigen Zwangsmaßnahmen der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten gegen Syrien und Iran als unmoralisch verurteilt und erklärt, die Sanktionen seien die abscheulichste Art des Terrorismus. Maqdad machte die Bemerkungen am Montag bei einem Treffen mit Mehsam Latifi, Irans Vizepräsident und Leiter der Organisation für Verwaltungs- und Rekrutierungsangelegenheiten in Damaskus. Der führende syrische Diplomat sagte, die einseitigen Sanktionen seien ein echtes Hindernis für Versuche, eine Verwaltungsreform und eine umfassende Entwicklung zu erreichen. Diese einseitigen Maßnahmen sind unmoralisch und die bösartigste Form des Terrorismus, sagte er. An anderer Stelle in seinen Ausführungen sagte der syrische Außenminister, Iran habe es geschafft, im Umgang mit der Nuklearfrage klug und mutig vorzugehen. Er brachte die Entschlossenheit seines Landes zum Ausdruck, in dieser Hinsicht fest zu Teheran zu stehen. Maqdad sagte, Iran und Syrien unterhielten tiefe Beziehungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Entwicklung und fügte hinzu, dass Damaskus mehr Anstrengungen unternehmen werde, um alle Hindernisse auf dem Weg zu einer verstärkten Koordination und Zusammenarbeit mit Teheran zu beseitigen. Der iranische Vizepräsident betonte seinerseits, die beiden Nationen seien bestrebt, ihre tief verwurzelten Beziehungen in allen Bereichen zu verbessern. Latifi bekräftigte auch die unerschütterliche Unterstützung Irans für die nationale Souveränität und territoriale Integrität Syriens. Palästinensischer Journalist nach Morddrohungen getötet, die von israelischen Behörden ignoriert wurden. Ein palästinensischer Journalist wurde vor seinem Haus in den 1948 von Israel besetzten Gebieten erschossen, nachdem er wiederholt Morddrohungen erhalten hatte, die von den Behörden des Tel Aviv-Regimes ignoriert wurden. Lokale palästinensische Augenzeugen sagten, Nadal Ijbaria sei von zwei bewaffneten Männern getötet worden, die sich seinem Auto näherten und ihm aus nächster Nähe in den Kopf schossen, bevor sie vom Tatort flohen. Die Familie des Journalisten machte die israelischen Behörden für den Vorfall verantwortlich, da ihr Sohn wegen Morddrohungen Anzeige erstattet hatte. Im Juni 2021 feuerten bewaffnete Männer fast 50 Kugeln auf Ijbarias Haus ab, wo er nur knapp einer Verletzung entging. Der Journalist postete damals mehrere Bilder auf seinem Facebook- und Instagram-Accounts, die den Angriff auf sein Haus dokumentierten. Leider ist die Polizei unerwartet inaktiv. Sie beschuldigen die Familien der Opfer immer, nicht an den Ermittlungen mitgewirkt zu haben, um sich der Verantwortung zu entziehen. Aber wir haben ihnen alle Beweise und alle Drohungen gegeben, denen Nadal und die Familie ausgesetzt waren, sagte Mohammad Ijbaria, Nadals Vater. Trotz der Zunahme von Verbrechen gegen die arabische Gemeinschaft gibt es keine israelischen Maßnahmen, um dies zu stoppen. Dieses Verbrechen wird nicht das letzte sein, weil wir über all diese Katastrophen geschwiegen haben, fügte er hinzu. Ijbarias Kollegen warfen der israelischen Polizei vor, insbesondere Journalisten und die Palästinenser der besetzten Gebiete im Allgemeinen nicht vor den Massentötungen zu schützen. UN muss klare Haltung gegenüber Beschlagnahme jemenitischer Treibstoffschiffe beziehen. Der stellvertretende Vorsitzende der gemeinsamen Stabschefs der jemenitischen Armee, Ali al-Mushki, kritisierte das Schweigen der Vereinten Nationen über die Beschlagnahme der jemenitischen Treibstoffschiffe durch die Koalition und forderte die UN auf, diesbezüglich eine klare Haltung anzunehmen. Al-Mushkis Äußerungen kamen am Montag bei einem Treffen mit Vivian van de Peer, der stellvertretenden Leiterin der UN-Mission zur Unterstützung des Hodeidah-Abkommens, UNMHA, nachdem die von Saudi-Arabien geführte Koalition ein weiteres Schiff in Richtung Jemen mit Tonnen von Treibstoff am Anlegen am Hafen von Hodeidah verhindert hatte. Unter Berufung auf die Bestimmungen des Stockholmer Friedensabkommens sagte der jemenitische Verantwortungsträger, die Beschlagnahme jemenitischer Treibstoffschiffe sei eine eklatante Verletzung des Abkommens, das den reibungslosen Warenfluss zum Hafen von Hodeidah vorschreibt. Das Stockholmer Abkommen wurde im Dezember 2018 nach einer Runde von Friedensverhandlungen zwischen Ansarullah-Delegierten und von Riad unterstützten Anhängern des jemenitischen Ex-Präsidenten Abed Rabu Mansur Hadi erzielt. Russland wird Gaslieferungen an europäische Länder stoppen, bis westliche Sanktionen aufgehoben sind. Der Kreml hat mitgeteilt, dass die Gaslieferungen nach Europa über die Pipeline Nord Stream 1 nicht vollständig wieder aufgenommen werden, bis die westlichen Länder eine gemeinsame Entscheidung treffen und die Sanktionen aufheben, die sie gegen Moskau wegen seiner Militäroperation in der Ukraine verhängt haben. Die Probleme bei der Gasförderung sind auf die Sanktionen zurückzuführen, die westliche Länder gegen unser Land und mehrere Unternehmen verhängt haben, sagte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag laut der Nachrichtenagentur Interfax. Er fügte hinzu, es gibt keine anderen Gründe, die diesen Problem verursacht haben könnten. Sanktionen, die verhindern, dass die Einheiten gewartet werden, die verhindern, dass sie ohne angemessene rechtliche Garantien bewegt werden. Es sind diese von westlichen Staaten verhängten Sanktionen, die die Situation, was wir jetzt sehen, geschaffen haben, fügte Peskow hinzu. Es ist der kollektive Westen, in diesem Fall die Europäische Union, Kanada und Großbritannien, die schuld daran sind, dass die Situation diesen Punkt erreicht hat, sagte Peskow weiter. Peskows Äußerungen kamen, nachdem Gazprom, Russlands staatlicher Gasmonopolist, am Freitag angekündigt hatte, dass es die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 wegen eines technischen Fehlers einstellen würde, den er auf Schwierigkeiten bei der Reparatur von in Deutschland hergestellten Turbinen in Kanada zurückführte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 19 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hohe Benzinpreise und Heizkosten sowie Engpässe bei Nahrungsmitteln sind die unmittelbar spürbaren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Aber auch mittelfristig dürfte sich das Leben der Europäer deutlich verändern. Das ist das Thema unseres Gesprächs mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Unternehmer. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Ottergut, lassen Sie uns hier nachhaken und eine Frage im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Winter an Sie stellen. Im Winter ist man mehr als im Sommer oder anderen Jahreszeiten auf Energie und Rohstoffe angewiesen. Was hat sich hier die Bundesregierung ausgedacht?
Ja, angeblich hat man die Gasspeicher schon relativ weit gefüllt, aber das wird sicherlich nicht reichen, wenn die Industrie weiterhin genauso produziert, wie sie es zurzeit tut. Wir haben Industrien, die können nicht von heute auf morgen einfach von Gas umstellen auf irgendwelche anderen Energien, mal abgesehen davon, dass diese anderen Energien in der Menge auch gar nicht zur Verfügung stehen. Aber die Stahlindustrie und ähnliche Industrien, die können das nicht einfach umstellen. Und das wiederum hat zur Folge, dass die Produktion abnimmt. Abnehmende Produktion bei gleichbleibendem Bedarf heißt wiederum Preissteigerung, weitere Inflation und so weiter und so fort. Im Winter vertrauen die Leute nicht mehr darauf, dass die Regierung hinreichend Maßnahmen zur Verfügung stellen wird. Deswegen werden zum Beispiel Heizlüfter überall gekauft. Die Preise für Heizlüfter sind enorm gestiegen. Allein 600.000 Heizlüfter sollen gekauft worden sein im letzten Monat, obwohl wir jetzt hier gerade einen der heißesten Sommer Deutschlands erleben, aber die Leute kaufen ohne Ende Heizlüfter. Dann wiederum kam die Maßnahme auf, dass man gesagt hat, ja, wenn diese 600.000 Heizlüfter alle gleichzeitig an das Stromnetz gehen, dann bricht das Stromnetz zusammen. Das wiederum hat die Bevölkerung sehr überrascht, denn 600.000 Heizlüfter haben nicht einen ähnlichen, nicht überhaupt nicht vergleichbaren Verbrauch wie 1 Million Elektroautos, die zusätzlich noch auf den Markt gebracht werden sollen. Also hier stimmt die Geschichte hinten und vorne nicht. Ich kann Ihnen nur das wiedergeben, was in den Medien berichtet wird. Die Journalisten sind nur noch Pressesprecher der Regierung geworden. Es gibt gar kein kritisches Nachfragen mehr. Meinungsfreiheit ist völlig eingeschränkt. Wir haben früher oft darüber gesprochen, dass aktiven Muslimen-Anhänger Imam Khamenei und ähnliches ihr Konto gekündigt wurde. All das trifft inzwischen hier sehr viele kritische Menschen. Ja, wenn jemand irgendwas gegen Corona sagt, sein Konto wird gekündigt. Wenn irgendjemand was gegen die Beteiligung Deutschlands am Ukraine-Krieg sagt, sein Konto wird ihm gekündigt. Er kann nicht mehr öffentlich schreiben, sein YouTube-Account wird gesperrt und so weiter und so fort. All das, worüber wir uns wirklich 4 Jahrzehnte lang beklagt haben, was die Anhänger der Islamischen Republik angeht, trifft jetzt hier mehr oder weniger jeden kritischen Menschen. Und auch das sorgt für eine Stimmung, die sehr, sehr explosiv ist. Und das ausgerechnet, all das, ja, ausgerechnet bei einer grünen Regierung, die ja einstmals antiimperialistisch war. Ich kann Ihnen sagen, wir haben noch nie, wirklich noch nie, ich bin immerhin schon 62 Jahre alt, noch nie eine so imperialistisch orientierte Regierung gehabt, wie wir sie aktuell haben.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere liebe Hörerfreunde. Wir sind heute mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir das letzte Mal über eine anziehende Natursehenswürdigkeit mit vielen Wasserquellen, einem strömenden Fluss und schönen Wäldern gesprochen, nämlich von einer Gegend namens Rijab, die 120 Kilometer nordwestlich der Stadt Kermanschah liegt und 15 Gemeinden besitzt. Und da das Dorf eine historisch-kulturelle Vergangenheit und sehr viele natürliche Attraktionen aufweist, zählt es zu einer der Tourismuszentren Irans. Wir haben auch erwähnt, dass es unter den Dorfbewohnern ähnliche Sitten und Gebräuche gibt wie in allen anderen Städten Irans, die sich jedoch manchmal bei deren Ausführung unterscheiden. Besondere Anlässe wie etwa religiöse Feiertage, das Begleiten von Hajj-Pilgern, Hochzeits- und Trauerfeiern sowie einheimische Zeremonien gehören zu den kulturellen Attraktionen Rijabs. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir über die üblichen Sitten und Gebräuche dieses Gebietes sprechen. Bleiben Sie also dran. Durch die gebirgige Lage von Rijab kommt es zu einer ständigen Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Wegen der sanft steilen Abhänge der grünen Täler in Gegenden mit kaltem Klima und der Pflanzenbedeckung in den höheren Regionen sowie unterschiedlichen Jahreszeiten wohnen die Bewohner dieser Ortschaft wie Nomaden. Ihr Nomadenleben spielt sich so ab, dass sie im Winter in ihrem Dorf bleiben und Viehzucht betreiben und im Sommer in ihre Sommerquartiere übersiedeln. In Gegenden also wie Sarde, Sayed Mohammad, Piran, Yaran, Qale Qale und Abu Janeh gelegen in den grünen Bergen und Tälern von Dalahu. Das Leben der Nomaden in den schwarzen und nebeneinander gereihten Zelten in der grünen, unberührten Natur sorgt für einen noch schöneren Anblick. Liebe Hörerfreunde, die islamischen Festtage Eid al-Fitr, der letzte Tag des Fastenmonats Ramadan, und Qurban, das Opferfest, werden in dieser Region ähnlich wie in all anderen Gebieten begangen, allerdings mit dem Unterschied, dass an jenen bestimmten Tagen die Dorfbewohner ein Schaf oder ein Kuh schlachten und das Fleisch unter den armen Leuten von Rijab verteilen. Zum Fetr-Fest oder einen Tag zuvor spendet das Familienoberhaupt die Fetr-Abgabe, die Muslime zum Ende des Fastenmonats Ramadan zu bezahlen haben, an bedürftige Bewohner im Ort. Am Abend vor dem Fest ertönt aus den Lautsprechern des Dorfmoschee Koranrezitationen und am darauffolgenden Morgen früh vor Sonnenaufgang gehen die Einwohner der Ortschaft in die Moschee und zelebrieren das besondere Gebet dieses Festtages. Danach, wenn die Sonne aufgegangen ist, versammeln sich die Dorfbewohner in einer langen Reihe und gratulieren sich gegenseitig zu dem feierlichen Ereignis. Sie vergessen ihre Zwistigkeiten mit anderen Personen und schließen Frieden miteinander. Danach besuchen sie gemeinsam Familien, die im vergangenen Jahr einen Todesfall zu beklagen hatten, und beten für die Verstorbenen. Daraufhin geht jede Familie zu sich nach Hause, um zu frühstücken, denn nach dem Mahl finden die Besuche von Verwandten und Nachbarn statt. Diese Zeremonie wird in fast allen Dörfern von Rijab auf die gleiche Weise vollzogen.
Ebenso wird auch die Geburt von Prophet Mohammed im arabischen Monat Rabiul Awwal von den Bewohnern der Region Rijab äußerst groß und prächtig begangen. An diesen Tagen wird gesungen und die Gäste werden in Häusern und Moscheen mit Essen bedient und Tage und Nächte lang feiern die Leute dieser Gegend dieses große und freudige Ereignis. Die meisten Bewohner opfern Schafe und andere Tiere und verteilen das Fleisch unter den Armen. Dieser Brauch wird allerdings bei den Sadat, den Nachkommen des Propheten Mohammed, auf eine andere Weise gefeiert. Die Sadat laden alle Bewohner zu sich ein. Es findet ein bestimmtes Programm statt und es wird gesungen und Daf gespielt, wobei es sich bei Daf um eine Rahmentrommel handelt. Danach gibt es Mittag oder Abendessen. Die Bewohner von Rijab haben auch beim Empfang der Hajj-Pilger ein bestimmtes und eigenes Ritual. Jedes Jahr reisen Bewohner der Ortschaft nach Mekka in Saudi-Arabien, um dort die große oder kleine Pilgerfahrt zu vollziehen, wobei sie vor der Fahrt noch von den Dorfbewohnern begleitet werden. Bei der Rückkehr von der Wallfahrt werden sie dann mit Daf-Klängen und bestimmten Parolen empfangen. Die Bewohner stellen sich dabei in einer Reihe an den Straßenseiten auf und einer singt mit guter Stimme eine Strophe vor, wobei ihm am Ende jeder Strophe die Menschenmenge antwortet. Nach seiner Ankunft und für die Dauer bis zu einem Monat wird der Haji, wie sich der Mekka-Pilger nun nennt, von den Nachbarn und Bewohnern gruppenweise besucht und man gratuliert ihm zu seiner Pilgerfahrt. Liebe Hörerfreunde, wie wir vorhin schon erwähnt haben, besitzt die Region Rijab 15 Dörfer, die allesamt gemeinsam klimatisch und kulturell Besonderheiten aufweisen. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf Sarde vorstellen, das sich in einigen Punkten von den anderen Ortschaften dieser Gegend unterscheidet. Sarde ist die einzige Gemeinde in diesem Gebiet, in dem noch immer auf Altpersisch-Sassanidisch gesprochen wird und wo noch viele antike Bauten zu sehen sind. Aber für viele Menschen ist der Name Sarde nicht wegen seiner historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten bekannt, sondern er erinnert uns an den Angriff mit Seewaffen durch den ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein im Januar 1988, während des auferlegten Krieges gegen den Iran. Bei dem C-Angriff auf das Dorf starben 30% seiner Bewohner, etwa 275 Leute, gleich am ersten Tag. Die Überlebenden, junge und alte Personen, haben ein gemeinsames Leid. Sie haben alle einen ihrer liebsten Angehörigen verloren und trauern mit ihren Wunden, an Atemkrankheiten und Krebs leidend, um ihre Toten. Dieses Leid erzählt uns von den schlechten Zeiten des Dorfes. Das Dorf Sarde liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Kerengarb, an der Grenze von Irak und dem Irak. Im Norden erhebt sich der hohe Berg Kamar und im Westen liegt der tiefe Abgrund, von dem aus die Weide Sahab zu sehen ist. Östlich sieht man den Berg Dolau. Die Dorfbewohner sind meistens Gärtner, Landwirte und Viehzüchter. Bis 1975 lebten die Einwohner noch in der Ortschaft, die sich heute Sarde nennt. Danach baute eine Gruppe von Archäologen in einer Gegend namens Ban Gumbat Wohnhäuser, in die die junge Generation übersiedelte. So wurde das Dorf Sarde in zwei Teile aufgegliedert, Sarde und Ban Gumbat. Die meisten Menschen leben aber im Ban Gumbat. Historisch betrachtet ist Sarde ein sehr alter Ort, der auf die Zeit der Parther und Sassaniden zurückgeht. Die Burg Yazdegerd und die historischen Bauten sind Zeichen dafür. Strategisch gesehen wird durch den Berg Shah Neshin im Nordwesten des Dorfes ein wichtiger Überblick über die Ortschaften Sarepole Sahab, Qasre Shirin und Grenze zwischen Iran und dem Irak geschaffen. Das Trinkwasser kommt von einem anderen Berg namens Dalahu, und zwar aus der Ruslan-Quelle, die im gleichnamigen Ort liegt. Der Wald rund um die Gemeinde ist mit Eichen und Wildpistazien bedeckt, in den Gärten wachsen Oliven, Granatäpfel, Feigen und Walnussbäume. Auch Weinstöcke gedeihen dort prächtig. Die Pilgerorte Baba Yadegar, Dawud, Seyyed Darwish und andere Sehenswürdigkeiten wie die Ruslanquelle liegen in der Nähe des Dorfes. Nun jedoch, liebe Hörerfreunde, sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homayun Shajarian mit dem Titel Nasime Vasl, das heißt Die Brise der Zusammenkunft. Thank you. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Das Regiment Asow. Weiterhin guten Empfang.
To France. Yesterday's attacks on another.
Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know.
Nach dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gerieten sie wieder in die Schlagzeilen. Eine Straßenmiliz, eine politische Partei und ein Teil der ukrainischen Streitkräfte. Lange Zeit waren sie für ihre rechtsextreme Tendenz und neonazistische Ideologie bekannt und gefürchtet. Aber in den letzten Monaten sind die westlichen Medien damit beschäftigt, sie als Verteidiger der Freiheit zu beschönigen. Sie heißen Regiment oder Bataillon Azov. Der russische Präsident bezeichnete die Existenz der Gruppe als einen der Gründe für seine militärische Spezialoperation gegen das Land, um die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим.
Wladimir Putin, Russlands Präsident. Die Volksrepublik Donbass hat Russland um Hilfe gebeten. Daher beschloss ich gemäß Artikel 51 Teil 7 der Charta der Vereinten Nationen mit Zustimmung des russischen Staatsföderalrates und in Übereinstimmung mit den Freundschafts- und gegenseitigen Hilfsverträgen mit der Volksrepublik Donetsk und der Volksrepublik Luhansk, die am 22. Februar vom russischen Parlament ratifiziert wurden, eine militärische Sonderoperation durchzuführen, die darauf abzielt, Menschen zu schützen, die seit 8 Jahren vom Kiewer Regime schikaniert und Opfer eines Völkermords werden. Daher sollen wir die Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren und diejenigen vor Gericht stellen, die mehrere blutige Verbrechen gegen Zivilisten, einschließlich russischer Bürger, begangen haben. Das Regiment Azov wurde im Mai 2014 aus der ultranationalistischen Gruppe Patriot der Ukraine und der Neonazi-Gruppe Soziale Nationalversammlung gebildet. Beide Gruppen engagierten sich für fremdenfeindliche und neonazistische Ideale und griffen Menschen unterschiedlicher Farbe und Meinung an. Azov wurde im November 2014 offiziell in die Nationalgarde der Ukraine integriert, wenige Monate nach der Rückeroberung der Hafenstadt Mariupol von den von Russland unterstützten Separatisten. Die Einheit wurde von Andriy Bieletsky geleitet, der sowohl als Führer von Patriot der Ukraine als auch der Sozialnationalversammlung fungierte. Andriy Bieletsky, Kommandeur des Azov-Regiments. Die Situation entwickelt sich heute gut. Die Armee hat eine Gegenoffensive gestartet und jetzt rücken wir entlang der gesamten Frontlinie von Mariupol nach Osten in Richtung Nowoasowsk vor. Im Moment hat sich die Frontlinie 20 Kilometer von den Grenzen der Stadt entfernt. Obwohl sie die NS-Ideologie ablehnen, sind NS-Symbole wie das Hakenkreuz und die SS-Insignien unter den Azovschen Streitkräften weit verbreitet. Im Jahr 2015 sagte Andriy Diatschenko, der damalige Sprecher des Azov-Regiments, dass 10-20% der Rekruten von Azov Nazis seien. Im Juni 2015 erklärten die Vereinigten Staaten, dass ihre eigenen Streitkräfte, das Regiment Azov, wegen ihrer Neonazi-Verbindungen weder unterstützen noch ausbilden würden. Ein Jahr später hob Washington das Verbot jedoch auf Druck des Pentagon auf. Ein Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte aus dem Jahr 2016 beschuldigte das Regiment Azov der Verletzung des humanitären Völkerrechts. Dem Bericht zufolge hat Azov von November 2015 bis Februar 2016 seine Waffen und Streitkräfte in gebrauchte zivile Gebäude eingebettet und Einwohner nach der Plünderung von zivilem Eigentum vertrieben. Der Bericht beschuldigte das Bataillon auch, Häftlinge in der Donbass-Region vergewaltigt und gefoltert zu haben. Im Jahr 2016 bezeichnete Facebook Azov erstmals als gefährliche Organisation und verbannte das Regiment 2019 von seinen Plattformen. Am 24. Februar dieses Jahres, dem Tag, an dem Russland seinen Angriff startete, hob Facebook sein Verbot jedoch auf. Aus dem gleichen Grund haben sich westliche Medien bemüht, um zu erklären, warum Menschen mit Nazi-Tattoos keine Neonazis sind. Sie stellten sie sogar als heldenhafte Verteidiger der Freiheit dar. Sviatoslav Palama, stellvertretender Kommandeur der Azov-Regiments. Zu diesem Zeitpunkt ist ein mächtiger Angriff auf das Territorium des Azov-Stahlwerks durch russische Streitkräfte im Gang. Sie setzen gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und eine große Anzahl Infanteristen ein und versuchen, Fallschirmjäger mit Booten zu landen. Wir werden alles Mögliche tun, um diesen Angriff abzuwehren. Wir fordern jedoch sofortige Maßnahmen, um Zivilisten, die sich auf dem Gelände befinden, zu evakuieren und sie sicher nach Saporischschja und damit in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet zu transportieren. Mariupol ist die Ukraine. Wie der UN-Menschenrechtskommissar berichtet, hat das Azov-Regiment eine lange Geschichte von Verbrechen und Vergehen aller Art. Das häufigste Szenario war, dass eine zufällige Person entführt und an einen Ort gebracht wurde, der dem Regiment gehörte. Dort wurde das Opfer gefoltert und gezwungen zu gestehen, Mitglied einer aufständischen Gruppe zu sein. Danach wurde die Person dem ukrainischen Sicherheitsdienst SBU übergeben. Die jüngste Welle der Überschwemmung von Azov begann irgendwann vor der russischen Militäroperation. Allbekannt war das viel publizierte Bild einer AK-47 schwingenden ukrainischen Oma, die trainiert, um den Feind im Lager des Regiments abzuwehren. Aber das entspricht nicht der Berichterstattung über Azov im Westen vor 2022. Im Januar 2021 nannte beispielsweise das Time-Magazin die Gruppe eine Miliz, die weiße Rassisten aus der ganzen Welt ausbildet und motiviert habe. Azov ist viel mehr als eine Miliz. Es hat seine eigene politische Partei, zwei Verlage, Sommercamps für Kinder und eine als nationale Miliz bekannte Bürgerwehr, die neben der Polizei auf den Straßen ukrainischer Städte patrouilliert, steht in dem Time-Artikel. Es heißt weiter, dass sie auch einen militärischen Flügel mit mindestens zwei Ausbildungsbasen und einem riesigen Waffenarsenal von Drohnen und gepanzerten Fahrzeugen bis hin zu Artilleriegeschützen hat. Dies ist nicht gerade das erste Mal, dass westliche Medien eine Gruppe decken, die sie selbst bis vor kurzem zu Recht als extremistisch beschrieben hatten. Beispielsweise versuchte das öffentlich-rechtliche US-Fernsehen erst letztes Jahr den Al-Qaida-Ableger in Syrien, die Al-Nusra-Front, die später in Hayat Tahrir al-Sham umbenannt wurde, als gemäßigte Rebellen zu beschönigen. Unsere Helden müssen am Leben bleiben. Sie müssen von dort abgezogen werden. Ich hoffe, dass alle Medien, ausländische und nationale, helfen. Ich glaube einfach daran. Mein Bruder ist ein Kämpfer des Azov-Bataillons. Wir sprechen einmal in der Woche. Er sagt nur, dass alles sehr gut ist, aber sie wissen nicht, wie lange sie durchhalten können. Sie brauchen dringend Hilfe. Obwohl das Azov-Regiment weiterhin als Bedrohung der Weltsicherheit und als Feind der menschlichen Zivilisation angesehen wird, unterhält es ironischerweise nicht nur Verbindungen zu den ukrainischen Behörden, sondern auch zu den USA. Laut The Global Times haben amerikanische Politiker, Militärs und Geheimdienstoffiziere mit dem Azov-Regiment zusammengearbeitet, um extremistische Kräfte in Osteuropa gegen Russland zu fördern. Alles im Allen scheint der Westen eine eigene Definition von terroristischen Gruppen zu haben. Ganz gleich, wie tief eine Gruppe in terroristische Aktivitäten verwickelt ist, solange diese Gruppe ihnen hilft, ihre Interessen voranzutreiben, wird sie nicht als terroristische Gruppe bezeichnet oder behandelt, sondern genau das Gegenteil.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.